Heute hatte ich das Vergnügen mit Barbara Hans. Barbara ist zum Zeitpunkt der Aufnahme Chief Marketing Officer bei Lange & Söhne, also dem Uhrenhersteller Lange & Söhne. Die meisten, die hier zuhören, werden das kennen, sprechen aber natürlich kurz im Podcast auch darüber. Vorher war sie Chief Operating Officer für Asien bei der Serviceplan-Gruppe und neben diesen beiden Stationen hat sie auch noch ganz andere, ja, sehr beeindruckende Marken auch in ihrer Vita. Haben wir natürlich alles mal einmal kurz durchleuchtet, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Sie hat auch einen sehr, sehr interessanten Blick und auch eine sehr, sehr interessante, ja, Definition, was denn Marke bedeutet, was die DNA einer Marke ist und wo die herkommen sollte. Und natürlich haben wir auch wieder über ihre persönlichen Strategien und Tipps gesprochen. Das mache ich natürlich immer am liebsten und dafür ist dieser Podcast ja auch da. Und da ging es natürlich viel um das Thema Personal Development. Sie hat uns ihre Lieblingspodcasts verraten, sie hat uns ihre Lieblingsbücher verraten. Also es ist für jeden was dabei. Deshalb würde ich sagen, nicht lange reden, gehen wir gleich rein in den Podcast. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Barbara, herzlich willkommen im Podcast.
Guten Morgen, Franz, wie geht's dir?
Sehr, sehr gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Wir haben jetzt ja eine spannende Aufnahme vor uns. Unsere Zuhörenden sind schon ganz gespannt, was du machst. Stell dich einmal ganz kurz uns vor und sag uns, was du gerade machst.
Also, hallo an alle. Ich bin Barbara Hans, gerade noch CMO bei Lange & Söhne, aber dabei auszusteigen, lebe zurzeit in Berlin und ja, habe eine ziemlich bunte Geschichte hinter mir, aber da gehen wir dann ja gleich ein bisschen tiefer rein.
Unbedingt, ja. Also du bist CMO aktuell noch und bist natürlich auch im C-Level auf Marketing-Ebene, auch auf Operations-Ebene schon gewesen. Lange & Söhne, ich weiß nicht, das kennen wahrscheinlich sehr viele, die zuhören, die es nicht kennen. Magst du kurz zwei, drei Sätze dazu sagen?
Super, gerne. Also ich habe immer gesagt, oder ich sage immer, das sind die schönsten Uhren der Welt. Definitiv die besten Uhren der Welt, würde ich mal sagen. Werden hergestellt in Glashütte, original 1845 gegründet. Dann natürlich durch die Kriegswirren und die Zerteilung Deutschlands gab es dann die Firma ganz lange nicht und wurde dann wieder gegründet nach der Wiedervereinigung und gehört inzwischen zum Richemont-Konzern und ist eine ganz kleine, feine Manufaktur, die nur eine kleine Anzahl von Uhren herstellt, aber wirklich mit das Beste, was man sich ums Handgelenk hängen kann.
Absolut, ja. Ja, bist du persönlich selber auch jemand, der Fan von so Collectibles, also Uhren oder generell auch anderen Luxus- oder Sammelartikeln wird?
Naja, da kommen wir später drauf. Ich habe lange in China gelebt und das war in der Zeit, als China so der größte Luxusmarkt der Welt wurde. Deswegen habe ich eine Affinität dazu, warum Menschen Luxus mögen. Ich mag selber auch schöne Dinge und ich komme ursprünglich, ich habe auch in der Modebranche angefangen, ich habe in der Fashionbranche angefangen. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Bereich. Was mich aber besonders fasziniert, ist Mechanik. Also mein Vater war schon Handwerker, der war Kunstschmied. Und ich bin zu Hause mit Handwerk und Mechanik und mein Vater ist auch Künstler mit künstlerischer Tätigkeit aufgewachsen. Insofern finde ich es total schön, wenn Dinge von Menschen mit ihren Händen hergestellt werden und für mich ist das fast wie eine eigene Sprache.
Ja, da fühle ich mit, weil mein Papa ist auch Feinwerktechniker, Feinwerkmechaniker gelernter und wir haben auch Uhrenbauer sozusagen in der Familie. Ja. Insofern habe ich das auch so ein bisschen mitgegeben bekommen. Ja, klasse. Du, erzähl uns doch mal, bevor du jetzt bei Lange & Söhne warst, warst du ja auch schon in einer C-Level-Rolle, Serviceplan. Magst du mal kurz erzählen, wie sich die erste ergeben hat und ob das überhaupt die erste war?
Oh, die Geschichte ist spannend. Also ich bin über Umwege oder durch mein Studium in Ende der 90er Jahre in China gelandet und habe damals bei Triumph die Rolle der Trainingsleitung übernommen. Und das war noch kein C-Level, das war aber sofort eine Leitungsposition, weil, everybody listen, ich hatte auf einmal 3000 Verkäuferinnen und 30 Trainerinnen rund um China, die an mich reportet haben und die ich trainieren musste und die ich immer wieder auf eine neue Kollektion einstellen musste. Das heißt, ich hatte von 0 auf 100 eine sehr große Leadership-Position. Okay. Und musste mich da einarbeiten. Es war total krass und ich bin natürlich wahnsinnig viel rumgereist und habe dabei aber auch unheimlich viel gelernt. Also nicht nur natürlich in einer fremden Kultur und in einer fremden Sprache und mit unglaublich vielen Städten, aber auch wirklich, wie nimmt man Menschen mit auf eine Reise? Und ich glaube, das ist fast das Allerwichtigste in dem Leadership, wie nimmt man die Leute mit, beziehungsweise wie lässt man sich von ihnen dann auch leiten? Ich finde, Leadership ist tatsächlich so eine Dual Position und eine Dual Language. Naja, und nach Triumph bin ich dann über wiederum Kinder gekriegt und so weiter und bin dann in einer Leadership-Position in einem kleinen Eventunternehmen gelandet, das ich dann quasi aufgebaut habe. Original ist ein australisches Unternehmen. Mhm. Und wir haben eben Executive Events für Leute, die ihre KPIs erfüllt haben, dann gemacht. Auch da hatte ich dann eine Leadership-Position, habe das aufgebaut und habe da tatsächlich ein bisschen wie ein Director, CEO, COO operationally alles aufgebaut. Also von Budget über Leute einstellen, über die Kunden betreuen und so weiter alles gemacht. Und bin dann wirklich ganz tief in die Agenturszene eingetaucht und habe dann für Spark44, das war eine Agentur, wir haben nur Jaguar und Land Rover betreut und wir haben global die ganze Kommunikation für Jaguar und Land Rover gemacht, Hand in Hand mit den Marketing-Teams. Da habe ich dann tatsächlich in einer Managing Director oder CEO-Position vor Ort ein Riesenteam in China aufgebaut und das größte Büro und zum Teil auch das profitabelste Büro für die Agentur geleitet. Also ich habe die aufgebaut von 8 auf 125 Leute und wir haben tatsächlich alles gemacht, was in China für Jaguar und Land Rover kommuniziert wurde. Und dann bin ich zurückgekommen 2018, schon vor Corona, also auch nicht wegen Corona, bin dann zurückgekommen nach Deutschland und bin dann zu Serviceplan gegangen, relativ schnell, und war da COO für Asien. Leider nur ein halbes Jahr, weil ich die Rolle tatsächlich durch die Corona-Krise gar nicht wirklich ausfüllen konnte. Ich hätte eigentlich reisen müssen und das ging natürlich in der Zeit überhaupt nicht. Und habe dann die Chance bekommen, bei Lange und Söhne CMO zu werden, also Chief Marketing Officer. Und das alles, was ich eben die 20 Jahre vorher gelernt hatte und experienced hatte, jetzt mal in eine Position reinzugeben und für eine Marke und von innen heraus eine Marke aufzubauen. Mhm.
Nicht schlecht, Wahnsinnsgeschichte. Ich habe ein paar Rückfragen. Also erstmal das Asien-Thema. Hast du Asien-Affinität gehabt, bevor du da hingegangen bist, oder bist du da einfach reingestürzt?
Nee, Asien-Affinität hatte ich insofern, als dass ich chinesische moderne Literatur studiert hatte. Also ich bin eigentlich Sinologin und Politologin und bin durch mein Studium Ende der 80er Jahre beziehungsweise 1990 zum ersten Mal in China gewesen und habe da meine große Liebe zur Kommunikation und auch zu dem Land entdeckt und bin dann die 90er Jahre immer wieder hin und her und habe dann eben diese erste Position Ende der 90er Jahre in China über Triumph bekommen.
Okay, das heißt, du kanntest dich schon mal ein bisschen mit der Kultur aus. Ich stelle mir vor, dass Leadership und C-Level in Asien, in China oder generell ganz anders ist als hier.
Das stimmt. Also man muss natürlich dazu sagen, das waren so die wilden 90er Jahre. China war total in der Öffnungsphase und in dem Aufbau, also unheimlich viel Energie da. Und wenn man als Ausländer mit einem chinesischen Sprachkenntnis und einem abgeschlossenen Studium gekommen ist, hat man im Grunde sofort eine Leadership-Position bekommen. Das ist heute nicht mehr so. Also heute ist das natürlich so, dass die Menschen in China, also die Chinesen, natürlich auf die Leadership-Position bekommen. Das war für mich ein großes Glück. Und das war für mich eine Riesenchance, mich da zu etablieren. Es gibt immer noch Ausländer, die können kein Chinesisch, die leben da lange. Ich und mein damaliger Mann, wir konnten das ganz gut und dann kriegt man einen ganz anderen Zugang zur Kultur. Chinesische Kultur ist sehr stark geprägt von Hierarchie, ist sehr stark geprägt von Netzwerken. Also dieses Wort Guanxi, das kennt man ja inzwischen im deutschen Sprachgebrauch auch. Das heißt, man muss sich total da reinbegeben und eben dieses Netzwerk aufbauen und immer wieder auch schauen, dass man als Leader auch respektiert und akzeptiert wird. Kleine Side-Note, die ich gerne machen würde. Als ich zurückkam 2018, haben ganz viele gesagt, muss ja wahnsinnig schwierig gewesen sein als Frau. Und da habe ich immer gesagt, das war das Letzte, was die bemerkt haben. Also den Chinesen die Chinesen hat das überhaupt nicht interessiert, dass ich eine Frau war. Es ging darum, was kann sie? Wie gut spricht sie Chinesisch und wie steuert sie uns hier durch? The rest was not interesting.
Cool. Gute Einstellung auf jeden Fall. Hast du aus diesem Netzwerk oder aus diesem Phänomen, will ich jetzt nicht sagen, aber aus diesem Thema, dass man dort sein Netzwerk so entwickeln muss, hast du das mit hierher genommen auch und hier dann auch gemacht oder?
Ich kann das schwer einschätzen. Ich glaube eigentlich, ja, natürlich. Also mir wird immer gesagt, dass ich sehr gut darin bin, Connections aufzubauen und auch zu halten. Okay. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen im Vorfeld von unserem Podcast drüber nachgedacht, was ist so mein Main, ist mal so meine Core Identity und auch mein Purpose. Und ich glaube, dass das wirklich für mich Connection ist. Okay. Das auch mit diesem, eine Sprache zu studieren, die nicht deine eigene ist. Das heißt ja eigentlich, du willst dich über deine normalen Fähigkeiten hinaus mit Menschen connecten und verstehen, was in ihnen vorgeht. Ja, und deswegen auch Marketing, weil darum, da geht's ja auch darum, ne, von, mit einer Marke, aber im Grunde auch mit anderen Menschen zu connecten. Und ich, ja, das scheint, als wenn ich da richtig gut drin bin.
Absolut, ja. Ja, das ist die zweite Rückfrage, guter Übergang. Wie hast du dann so ein bisschen diese, oder war das für dich schon immer Markenaffinität, war das schon immer für dich so in der DNA drin oder hast du das entwickelt über die Rollen? Und ist das immer noch was, wo du sagst, Marke, Marke, Marke sozusagen, auch für die Zukunft?
Das ist ein schwieriges Thema. Ich habe, bevor ich zu Triumph gekommen bin, 7 Jahre bei Wolford gearbeitet. Das ist eine Strumpfmarke, viele kennen die. Ist ja so im hochpreisigen Bereich und damals war das auch so sehr im Aufbau. Ich sollte auch mit den Originalen nach China gehen und da ist mir aufgefallen, dass ich eine große Liebe zu schönen Dingen habe und auch zu einer Marke. Ich kann mich total mit einer Marke identifizieren. Okay. Es muss aber auch so sein, dass ich mich damit identifizieren kann. Also es gibt bestimmte Core Values, die ich einfach in der Marke suche. Und das einmal ist es ein echtes Produkt, ein authentisches Produkt und auch ein hochqualitatives Produkt. Luxus und Qualität gehen heutzutage nicht immer einher, aber für mich muss es wahrer Luxus sein. Das heißt, es kommt aus einer guten Produktion. Es ist ein gutes, steht ein gute Values dahinter, stehen die richtigen Leute dahinter. Und dann kann ich mich damit identifizieren. Das mag ich total gerne. Und das war, ist mir bei Lange und Söhne auch so gegangen. Also tatsächlich, ich liebe dieses Produkt.
Okay, verstanden. Das ist eine ganz interessante Erklärung mal, dass man sozusagen mit der Qualität anfängt und mit den Core-Werten. Hast du auch noch nicht gehört. Okay, ja, interessant. Jetzt, wenn du jetzt mal so ein bisschen auf die Zeit zurückguckst, in der du jetzt auch im C-Level warst, ich frage da natürlich immer erstens natürlich, was hast du gelernt und was sind, aber was konntest du auch daraus ableiten, was so Erfolgsstrategien für dich sind, dass du es auch länger erfolgreich machst. Und meistens ist es ja so, dass Leute das nicht nur in einer Rolle machen, sondern dann auch in mehreren Rollen. Das heißt, man hat dann einen Transfer, man hat manchmal auch einen kulturellen Transfer. Du warst, wie gesagt, Operating Officer in Asien, dann in Deutschland, kleine Unternehmen, sehr, sehr große Unternehmen. Was sind so die Sachen, die du gelernt hast über C-Level?
Muss man natürlich gucken, wie fasst man das in so ein paar Sätze zusammen? Was hat man da gelernt? Also ich habe gelernt, dass Leadership, wie habe ich gerade gesagt, schon eine Two-Way-Street ist. Ne? Es ist ein Hin und Zurück. Für mich ist diese Human-to-Human-Connection, also diese menschliche Connection, ist für mich das Allerwichtigste. Storytelling ist auch wichtig. Das ist ja, gut, das ist Marketing, aber das geht auch von innen nach außen. Ja? Also wie erzählt man die Geschichte voneinander, miteinander und dann eben auch nach außen. Und ich glaube, dass gerade wenn man Luxusprodukte oder eben überhaupt Produkte, Marken kreieren will, dann ist es sehr wichtig, dass man von innen heraus authentisch ist, damit der Kunde draußen das auch glauben kann. Weil wir glauben immer, wir können alle wahnsinnig beeinflussen, aber ich glaube, der Mensch ist schon noch immer sehr klug und kann hat eine emotionale Bindung oder sollte eine emotionale Bindung aufbauen. Also was habe ich gelernt, ist, dass Leadership auf jeden Fall eine menschliche Fähigkeit ist, die man aufbauen muss und dass man zuhören muss. Ich finde, zuhören ist einer der allerwichtigsten Dinge, also nicht nur senden, sondern auch, was bekomme ich denn gesendet und was bedeutet das und was mache ich daraus? Eine andere Sache, die ich gelernt habe, fügt sich aber dazu ein, ist immer nach Menschen zu suchen, die eigentlich besser sind als ich. Also in ihren eigenen Abteilungen. Ja, wenn man eine Marketingabteilung leitet, dann hat man ein unglaublich buntes Team von Kreativen, von Strategen, auch von Leuten, die sich mit Retail auskennen. Ich hatte jetzt bei Lange und Söhne auch Architekten bei mir, also eine ganz bunte Truppe oder mit ganz vielen wahnsinnigen Fähigkeiten. Und zu akzeptieren, dass die alle oder zu wissen und zu wollen, dass die alle in ihren Bereichen besser sind als ich. Das heißt also, ich höre zu und dann ergibt sich daraus ein Ganzes. Das ist also viele Puzzlestücke, die zusammenkommen müssen. Und deswegen finde ich, Leadership ist vor allen Dingen ein sich hinten anstellen
Okay.
Und zuhören und die anderen besser sein lassen und ihnen die Tools dafür geben, dass sie besser sein können und im richtigen Moment dann eine Entscheidung treffen. Leadership ist auch aus meiner Perspektive im richtigen Moment eine schnelle Entscheidung zu treffen. Die kann auch manchmal falsch sein, ja, aber man darf nicht so viel Zeit verlieren, gerade in dieser Welt heute.
Ja. Ja, gute Zusammenfassung, gute Sicht. Wie kannst du das auch in den Alltag dann übersetzen? Hast du dazu irgendwelche, sag ich mal, so Strategien oder Routinen? Das können persönlich bei dir sein, dass du dir, wie gesagt, zum Beispiel immer den Morgen frei hältst oder den Abend frei hältst. Es kann aber auch sein, dass du gewisse 101-Sure-Fix-Routinen hast im Unternehmen. Gibt es da irgendwas, was du da wirklich jetzt aus dieser Erklärung über Leadership auch in den Alltag übersetzen kannst?
Absolut. Jetzt muss man dazu sagen, C-Level, ein paar von deinen anderen Interviewpartnern haben das auch schon gesagt, der Tag ist unglaublich voll. Ja, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, dann ist man von morgens bis abends zugetackert mit Meetings. Das heißt also, man muss selber aktiv danach schauen, wo schafft man sich Lücken. Da sind natürlich Assistentinnen manchmal sehr hilfreich. Man muss schon aber auch selber gucken, dass man das will. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass man absolut, also für mich war, ich habe eine Open-Door-Policy. Bei mir im Büro ist, außer ich habe jetzt ein Confidential-Gespräch, die Tür immer offen. Und zwar mental wie auch physisch. Das wissen meine Mitarbeiter und das heißt, also egal, ob es ein Intern ist oder ob es eben meine engsten Leadership-Mitarbeiter sind, die Tür ist offen, ihr könnt reinkommen.
Okay.
Das finde ich wichtig, aber dann auch mit den Projektleitern und auch mit dem Leadership Circle One-on-One-Sure-Fixe haben, damit man die einzelnen Bereiche durchsprechen kann und natürlich auch in der Gruppe. Also wir haben tatsächlich jeden Morgen als Gruppe miteinander gesprochen und haben geguckt, was liegt denn an, weil einfach so viele Bälle ständig in der Luft sind, vor allen Dingen, wenn man ein globales Unternehmen hat, globale Teams hat, wenn die Welt sich so schnell bewegt, man muss sich einfach ständig updaten und da reicht morgens im Grunde 15 Minuten, um einmal kurz zu hören, wie geht's allen, was ist passiert, was ist über Nacht auch passiert, wo müssen wir heute hingucken. Ich glaube, das sind für mich so die allerwichtigsten Dinge, also Tür offen, tägliche Absprache und immer wieder One-on-Ones.
Okay. Glaube ich, ist eine gute Practice, wenn du jetzt sagst, du hast die Tür immer offen und es kann natürlich auch immer jeder reinkommen, da muss aber auch der Kalender irgendwie entschlafft sein. Das heißt, du kannst nicht Meeting an Meeting haben zum Beispiel, oder?
Naja, also durch die Corona-Zeit sind die Meetings ja nicht mehr eine ganze Stunde, sondern zum Beispiel 50 Minuten oder eben 25 Minuten statt 30 Minuten. Das heißt also, es gibt immer wieder Lücken. Mein Kalender ist normalerweise offen. Die Leute können das also sehen, wann es da Lücken gibt. Und das ist dann auch so, die sagen dann, okay, ich brauche die Barbara jetzt einmal dringend. Wir müssen einen Social-Media-Post machen, da muss sie nochmal drüber gucken. Ich brauche sie jetzt einfach 5 Minuten. Dann gucken die in den Kalender, finden die 5 Minuten, kommen rein und sagen, ich habe gesehen, du hast eine Lücke, hier ist ein Kaffee. Lass uns das schnell durchsprechen. So, ja, also.
Okay, verstanden.
Ganz
okay.
Easy.
Also, idealerweise auch den Kalender ersichtlich haben. Und wie du sagst, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, aber dass die Meetings natürlich kürzer geworden sind oder man sie auch kürzer plant mit ein bisschen.
Absolut.
10 Minuten Puffer oder sowas. Okay, verstanden. Und für dich selber als Person hast du da auch irgendwelche Sachen, dass du sagst, du stehst in der Früh auf und machst irgendwie immer Sport oder sowas in der Art oder hast irgendwelche so Eckpfeiler, die dich sozusagen einnorden für den Tag. Manche setzen sich abends hin, machen dann immer die Planung für den nächsten Tag. Manche arbeiten mit To-Do-Listen. Gibt's da was?
Also ich sage jetzt mal was ganz Unpopuläres wahrscheinlich, ja. Und das hat aber was damit zu tun, wie ich eben beruflich sozialisiert bin. Ich bin 24/7-Typ. Das mag jetzt nicht unbedingt gesund sein, aber ich bin jemand, der insgesamt eine hohe Energie hat. Natürlich brauche ich Lücken. Und also ich bin jemand, der auch am Wochenende seine E-Mails liest, weil manchmal ist es wichtig. Und wir haben zum Beispiel ja auch große Events gemacht rund um die Welt. Da muss man einfach gucken. Du hast China, du hast Amerika, du hast die verschiedenen Zeitzonen. Also ich bin eher so 24/7. Ich habe auch zu meinem Team gesagt, wenn ich sonntags E-Mails schreibe, das heißt nicht, dass ihr arbeiten müsst. Aber ich muss die Woche nacharbeiten und vorarbeiten und das mache ich sonntags nachmittags.
Okay.
Ansonsten bin ich jemand, der normalerweise relativ früh und relativ fröhlich aus dem Bett springt. Bis mittags trinke ich eigentlich nur erstmal einen Kaffee und Zitronenwasser. Also ich gucke, dass ich mich da irgendwie so ein bisschen, dass ich gucke, dass mein Zucker nicht zu hoch geht und fahre super gerne mit dem Fahrrad in die Arbeit. Dann bin ich draußen gewesen und habe schon mal ein bisschen was getan für mich und komme dann einfach frisch und fröhlich da rein. Und das sind so meine Sachen. Sport ist für mich wichtig. Draußen dann ist für mich wichtig. Zwischendurch Pausen machen ist für mich wichtig. Kontakt mit meinen Kindern halten ist wichtig. Das kriege ich aber alles irgendwie hin und das sind so mein Regelwerk. Und ab und zu auch mal die Nase in die Welt stecken, also auf Reisen gehen und mal wieder was anderes erfahren. Das gehört für mich auch dazu.
Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man, wenn man, also gerade auch wenn man im C-Level ist und so, dann ist man natürlich sehr viel in seiner eigenen Bubble so. Ja, man hat halt sein Geschäft, man hat seine Kunden, man hat seine Mitarbeiter und man wird, glaube ich, weil man sich natürlich auch irgendwann immer mehr auf sein Bauchgefühl verlassen kann, auch immer mehr so ein bisschen in diesem, ja, in diesen Tunnel rein, dass man halt nur noch das und das macht. Wie schafft, du hast jetzt gerade schon eins angesprochen, du gehst dann auf Reisen, schaust dir andere Kulturen an, aber wie schafft man es trotzdem, dass man sich als Persönlichkeit und auch als Charakter stetig weiterentwickelt? Obwohl man ja schon so viele Proofpoints hat, dass es gut funktioniert. Weißt du, was ich meine?
Total. Und ich finde, das ist tatsächlich, ne, ich bin ja in der Zeit noch aufgewachsen und habe studiert und bin nach China gegangen, wo es noch gar kein Internet gab, wo es auch nichts Digitales gab. Also als ich
Stimmt.
Studentin in China war, da musste ich mein Telefonat mit meinen Eltern anmelden und habe dann einmal in der Woche 5 Minuten mit denen gesprochen. Ansonsten gab es Briefe.
Stimmt.
Also ich komme noch tatsächlich aus dieser Zeit, aus dieser sehr langsamen Zeit und die Welt heute ist natürlich total anders. Und ich habe 2 große Kinder, die studieren und selber jetzt angefangen haben zu arbeiten. Insofern sehe ich das in meiner eigenen Welt, in meiner beruflichen Welt, aber eben auch in meiner Familie. Wie bilde ich mich weiter? Also ich liebe es immer noch, Bücher zu lesen. Und ich habe gemerkt, dass ein physisches Buch für mich besser ist als ein digitales Buch. Ich nehme einfach anders auf. Ich mache mir auch inzwischen Notizen. Es gibt eine Reihe von Podcasts, die ich extrem gerne höre. Und das ist jetzt gar nicht nur in meinem Bereich, sondern auch politische Podcasts oder I'm a Fan of Huberman Lab, für die Leute, die das kennen. Also den höre ich immer wieder gerne. Ich habe angefangen zu meditieren. Also das sind die 10, 15 Minuten, die ich absolut wichtig finde, einmal am Tag, diese Lücke zu finden. Und das kann man auch machen, wenn man zum Beispiel, wenn man zum Beispiel im Flieger sitzt oder so, einfach abschalten und sagen so, jetzt hier nehme ich mir diesen Space, diesen Headspace tatsächlich und meditiere. Also das sind so ein bisschen meine, die Dinge, die ich für mich tue. Und ansonsten auch einfach mal Musik anmachen und durchs Zimmer tanzen.
Ja, das ist auch ein guter Tipp, ja. Vorsichtig, dass es nicht unser Titel wird. Oder Podcast-Titel. Was für Bücher, oder hast du gerade eins, wo du sagst, so, das ist das Letzte, was ich gelesen habe? Das hat wirklich so die Denkweise verändert oder da habe ich wirklich viel mitgenommen. Hast du da so ein paar Tipps?
Oh yes, aber das ist completely out of. Das ist überhaupt gar kein Managementbuch, aber ich finde es wahnsinnig großartig. Das ist ein Buch, das heißt How to Speak Whale von Tim
Okay.
Russell. Und das ist wie nennt man das nochmal, ein Nature-Filmmaker, der mal von einem Buckelwal fast erschlagen wurde und dann auf die Reise geht, zu verstehen, wie Wale oder was Wale eigentlich sind und wie sie miteinander kommunizieren. Und das ist ein unglaublich faszinierendes Buch, das uns in ganz viele Stellen mitnimmt und auch uns zeigt, dass wir nicht die Einzigen sind, die intelligent sind und die miteinander kommunizieren. Also ich kann es jedem nur empfehlen, das ist eine
Okay.
Reise. Also das ist, Space is nothing in comparison.
Okay. Ja, spannend. Okay, super. Dann Huberman Labs, hast du schon gesagt, noch irgendwelche Podcasts, die du empfehlen würdest?
Also ich höre wahnsinnig gerne einen von 2 britischen Politikern, der heißt The Rest is Politics.
Ah, okay.
Einer ist Tory, einer ist Labour und die diskutieren da miteinander, was gerade so los ist und eben nicht nur UK, sondern wirklich auch weltweit. Den finde ich wirklich gut und dann finde ich von Sam Harris, das ist jemand, der hat diesen Meditation Space irgendwie aufgemacht, den finde ich auch noch gut. Ach, da gibt es so viele. Ich,
Ja.
ja?
Nee, gut, aber sind ein paar gute Tipps. Wunderbar, glaube ich, da freuen sich die Leute, wenn man dann so ein bisschen was hat, was man danach sich auch mal angucken kann. Wir linken natürlich auch alles zu dir, selbstverständlich, LinkedIn-Profil
Wenn
und
ich
was
noch
du
eine
sonst noch
Sache
so.
sagen darf, also
Klar.
wenn jemand wirklich an Uhren interessiert ist und auch ein bisschen was über China oder Asien verstehen will, es gibt einen tollen Podcast von 3 Asiaten, der nennt sich The Waiting List. Und die haben
Okay.
also in jeder Folge haben sie jemanden, der Uhren sammelt oder in der Uhrenszene ist oder so. Den finde ich auch richtig gut. Das sind tolle Gespräche.
Ja, ich habe mir auch, wo du es gerade noch sagst, das Interview mit dir angehört, wo es auch um Female Collectors geht und dass man es das überhaupt dazu sagen muss, dass es Female Watch Collectors sind. Da ist mir das auch erstmal bewusst geworden, weil ich habe mich jetzt damit noch nie beschäftigt oder so, aber klar, das ist alles in Mega, das findet alles in Männermagazinen statt und da gibt es gar keinen so richtigen, oder ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, Space auch dafür, dass Frauen das ja auch machen.
Ja, aber es ist natürlich, also je mehr wir unser eigenes Geld haben oder je mehr Frauen eben
Ja.
auch erfolgreich sind oder ist genauso wie beim Autokauf, ja, also das entwickelt sich einfach und natürlich, es kommt ein bisschen auf die Uhrenmarke an, aber es ist definitiv eine jüngere Generation und auch eine weiblichere Generation, die da jetzt reinkommt in die Uhrenfaszination und Uhren sind wahnsinnig faszinierend. Also ja, Da kann man jetzt, da kann man jetzt noch mal 3 Podcasts drüber machen, aber das ist, und es ist ja nicht nur ein Schmuckstück, ne? Also ich finde, man kann sich dadurch, das ist tatsächlich was, man differenziert sich ja durch die Marke, die man am Handgelenk trägt. Fast noch viel mehr als ein Auto, weil es so viel individueller ist. Mit den verschiedenen Uhrenmarken, die es gibt, und weil man natürlich eine Uhr mit dem, je nachdem welches Modell man sich aussucht, welches Uhrband man dran macht und so weiter und wie man sie auch trägt und wie man sie kombiniert, kann man ja zeigen, wer man ist.
Ja, absolut. Ja, ich habe mit George Kern habe ich mal gesprochen und da habe ich auch mal ein Interview gesehen, da hat er irgendwie gesagt, Luxusuhren sind ein Phänomen, weil eigentlich sind sie komplett unnütz, aber jeder will sie haben oder so in der Art. Ich weiß nicht, ob das wörtlich das Zitat war, aber so in der Art. Das ist ja, ich habe mich dann auch so ein bisschen damit beschäftigt. Und er kommt übrigens dieses Jahr noch ins Podcast. Und ich habe mir dann gedacht, ja, irgendwie stimmt das. Und woran liegt das eigentlich? Ist das wirklich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur wirklich, bei manchen Leuten sind, die machen das als Status, ne? Die sagen dann, ich kaufe mir eine Uhr, eine schöne, und das symbolisiert dann natürlich auch nach außen, dass ich mir die erstens kaufen kann oder dass ich dann irgendwie geschafft habe oder so auch. Aber es ist ja auch so dieser emotionale Wert, der einen immer wieder, wenn man es sieht oder wenn man es trägt oder was auch immer, der einem dann irgendwas gibt. Was glaubst du, ist größer? Kaufen die Leute es eher, um sozusagen so ein bisschen dieses Image zu verkörpern oder ja, und zu zeigen, was man kann? Oder aus diesem emotionalen Trieb, sag ich mal?
Naja, wenn man bei Lange und Söhne ist, dann kann man eigentlich nur sagen, es ist die emotionale Connection. Aber das ist natürlich auch so, weil bei uns ja alles aus Menschenhand gemacht wird. Egal, ob es die Werkzeuge sind, die Tools, die werden in-house gemacht, oder ob es die Teile sind, das wird ja alles in-house gemacht. Also insofern, da gießen nur alle, die da mitarbeiten in der Manufaktur, und natürlich am Ende auch die Uhrmacher, alle gießen etwas von sich in diese Uhr rein. Und insofern ist jedes Uhrwerk auch ein bisschen ein Unikat. Und da ist so viel Passion und Liebe drin. Das kann man nicht einfach nur als Statussymbol sich ans Handgelenk hängen. Es gibt sicherlich andere Uhrenmarken, auch andere Aspekte dazu, aber ich glaube daran, dass wir uns mit diesem Ticken, mit den Geräuschen, die eine Uhr macht, mit dem Mechanismus, der da drin ist. Und ganz ehrlich, ist es so viel schöner, auf eine Uhr zu schauen und zu schauen, wie viel Uhr ist es oder wie viel Uhr ist es meinetwegen, auch wenn man eine Uhr mit verschiedenen Zeitzonen hat, zu schauen, wie viel Uhr ist es da, wo gerade mein Kind lebt. Und dann ergibt sich daraus auch wieder eine emotionale Connection. Für mich ist das was ganz Besonderes, auf eine Uhr zu gucken.
Okay. Ja. Wie groß ist deine eigene Uhrensammlung?
Leider nur 2. Nee, stimmt nicht, 3.
Aber die sind bestimmt super. Gibt es sonst irgendwelche, sag ich mal, so exotischen Hobbys, die du machst, oder exotische Practices? Jetzt haben wir schon Meditation gehört, das ist vielleicht jetzt nicht mehr so exotisch. Das ist ja, glaube ich, gängig und auch nachgewiesen, dass das einiges bringt. Aber gibt es sonst irgendwas?
Also exotisch, nö. Ich bin auch ein großer Fan, ist ja auch ein bisschen was Mechanisches. Ich liebe es zu kochen. Ja. Und habe so viele Kochbücher mehr durchgelesen und dass ich inzwischen selber anfange zu kreieren. Das ist so ein bisschen auch das, was mich runterbringt. Und ich finde es auch großartig, wenn man so einen Tag hatte, in dem man nur geredet hat und dann kommt man abends nach Hause und nimmt was aus dem Kühlschrank und kreiert was und macht jemand anderen damit glücklich und man hat so was Handfestes in der Hand. Das ist für mich was wahnsinnig Schönes.
Cool. Ja. Toller, sag ich mal, Abschluss oder toller Tipp zum Abschluss. Wie gesagt, wir linken natürlich alles zu dir, wo man dich finden kann, wie man mit dir auch in Austausch gehen kann. Bei mir hat es ja auch geklappt, glaube ich, über LinkedIn.
Genau.
Damals. Genau. Und dranbleiben. Und dann sage ich herzlichen Dank, dass du da warst.
Super gerne, Franz. Freue mich schon aufs nächste Gespräch.
Ja, ich mich auch. Und alle, die jetzt zugehört haben und die das super fanden, bitte lasst uns gerne eine Bewertung da für den Podcast und natürlich auch immer persönliche Nachrichten. Schreibt mir, schreibt der Barbara direkt, versucht es, und über Feedback ist da natürlich immer guter Austausch entstanden und da freuen wir uns riesig. Ansonsten, der Podcast wird präsentiert von Atreus, das heißt, alles rund um die Fragestellung. Kriegt ihr gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit, neue Unternehmen, da könnt ihr gerne auch auf mich zukommen oder auch mal auf der Website vorbeischauen, aber am besten lässt sich sowas immer in einem Kennenlernen oder in einem Austausch einfach mal abstecken. Da kommt gerne auf uns zu. Barbara, ich wünsche noch einen schönen Tag und bis bald hoffentlich.
Dir auch, Franz.